Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Unstoppable Together, deinem Podcast für moderne Zusammenarbeit. Wir sprechen heute anknüpfend an die Folge Nummer 5 und 6, wo wir viel über das Thema Agile Coaching, Agile Coaches und Führungskräfte gesprochen haben, zusammen mit Clemens und Jenny, wie man jetzt nicht nur sich um die Führungskräfte kümmern kann, sondern auch um die Leute, die sich um die Führungskräfte kümmern. Also wir sprechen darum, wie man mit Agile Coaches umgeht, wie man mit Scrum Master umgeht, wie die in die Reflexion kommen, wie die auch eine Vision aufbauen können. Und da spreche ich heute mit der Susanne über das grundlegende Thema Supervision und was hinter diesem Begriff steckt. Aber erst einmal recht herzlich willkommen, Susanne, und magst du dich einmal unseren Zuhörer und Zuhörerinnen einmal vorstellen?
Ja, schön, dass ich da bin. Ich freue mich sehr. Ich bin Susanne Neunens und bin Organisationsentwicklerin und begleite und unterstütze vor allem Unternehmerinnen im kleinen Mittelstand, das Beste aus ihrem Unternehmen zu machen. Dabei nutze ich total gerne erlebnisorientierte Lernformate, wie zum Beispiel die 3D-Welten oder das unternehmerische Kochen oder den Marktplatz der Macher, aber vor allem auch und eigentlich auch häufigsten Supervision.
Da werden wir gleich richtig tief einsteigen, was dieser Begriff bedeutet. Marktplatz der Macher kann ich jedem empfehlen. Das verlinkt mir vielleicht einfach mal in den Shownotes, das sich durchzulesen. Sehr, sehr spannender Artikel. Ich glaube, wenn wir da jetzt einsteigen, ist vielleicht ein bisschen zu viel. Deswegen schieben wir das leider mal direkt zur Seite so ein bisschen. Ich fange immer so ein bisschen an, die Leute zu fragen, was für sie Modern Work eigentlich bedeutet. Es gibt ja den Begriff New Work. Das ist für mich persönlich immer so ein bisschen zu wenig, weil das immer sich in Anführungsstrichen nur auf das Thema der reinen Arbeit, des menschlichen Faktors so ein bisschen fokussiert. Für mich ist Modern Work auch so diese ganze Komponente, wie so ein Gebäude aussieht, wie Technik sich sehr stark rein integriert und ja, wie siehst du diesen Begriff zurzeit? Was bedeutet das für dich?
Also danke erstmal für diese echt spannende Frage. Ich habe im Vorfeld tatsächlich ein bisschen drüber nachgedacht und mich gefragt, was ist da meine Haltung dazu? Für mich bedeutet das in erster Linie, dass wir unter anderem Lebenswelten aktuell leben als jetzt früher. Wir sind nicht mehr in der Planbarkeit, sondern wir sind mehr in der Ungewissheit. Spätestens seit der Pandemie weiß es einfach auch wirklich jeder. Und das bedeutet, dass das Leben anders geworden ist. Daher denke ich, in erster Linie geht es nicht darum, jetzt irgendwas zu machen, was Hype ist und was cool ist, sondern es etwas zu tun, was uns wieder ermöglicht oder es einfach besser ermöglicht, in diesen anderen, veränderten Lebenswelten zu arbeiten, zu leben. Das bedeutet, im Privaten vielleicht ein anderer Umgang mit dem Thema Planbarkeit, aber halt auch im Beruflichen. Und daher braucht es eine andere Art von Zusammenarbeit als früher. Und im Grunde genommen haben wir jetzt auch die Situation, dass die Unternehmen in der Regel alle über die gleichen Ressourcen verfügen. Den Unterschied machen halt die Menschen. Also die Frage ist, wie innovativ bin ich? Wie kann ich Menschen in meinem Unternehmen halten? Das macht halt den Unterschied. Und nicht mehr, wer hat das beste Metall oder wer bekommt das beste Holz oder sowas, ja. Ich glaube, mit dieser neuen Art der Zusammenarbeit, da gibt es noch aus meiner Sicht hohe Entwicklungsmöglichkeiten. Und daher holpert und stolpert es manchmal etwas, weil die alte Art, also mit der Planbarkeit, also die Art und Weise, die ich brauche, um in planbaren Verfahren umzugehen, also die Dinge zu To-Do-Listen zu schreiben und Ressourcen zu aktivieren und den Return of Invest auszurechnen, funktioniert halt nicht mehr bei Ungewissheit. Da muss ich halt eher gucken, wer bin ich, was kann ich, wen kenne ich. Und dann habe ich auch eher den leistbaren Verlust als den Return of Invest und nutze den Zufall. Deswegen bin ich total froh, dass ich jetzt zufälligerweise hier bin und mit dir über Supervision spreche.
Die Zufälle sind das Beste, da kommen definitiv die tollsten Sachen zusammen. Vielleicht nochmal eine Rückfrage dazu. Was glaubst du, was sind gerade so Key Facts für Unternehmen an Themen, die sie arbeiten sollten? Das heißt, der Mensch steht sehr stark im Fokus. Vielleicht da nochmal so ein bisschen genauer. An welchen Themen sollte man arbeiten? Geht es eher um Einzelförderung? Geht es um Teamförderung? Geht es um Führungskräfte? Gibt es bestimmte Frameworks? Was ist für dich gerade so da entscheidend, wenn du den Menschen in den Vordergrund rückst?
Also aus meiner Sicht geht es vor allem darum, dass Tools und Formate oder irgendwelche Versuche, die Dinge zu skalieren, häufig keine Unternehmenskultur verändern. Das heißt, man bleibt beim klassischen Management, bei der klassischen Managementlogik. Und die klassische Managementlogik ist nicht passfähig für die Ungewissheit, also für den Umgang mit Ungewissheit. Das bedeutet, wenn es ein Unternehmen ist, was eine Produktionsstraße hat und diese Produktionsstraße einfach nochmal bauen will, ist das vollkommen richtig, vollkommen wichtig und total in Ordnung. Aber in dem Moment, wo das Unternehmen den Wunsch nach Innovation, nach Erneuerung, nach guter Zusammenarbeit den Wunsch hat, auch mit Lieferengpässen umzugehen, den Wunsch danach hat, mit den vorhandenen Ressourcen nachhaltig umzugehen, das ist halt nicht passfähig. Das bedeutet, dass es wirklich darum geht, sich im Kern zu fragen, welche Zahlen erheben wir hier und Zahlen, diese Ergebnisse von den Zahlen darauf ein, dass wir jetzt in irgendeiner Art und Weise Innovation betreiben können. Häufig konterkarieren die sich gegenseitig. Das bedeutet, dass ein Unternehmen vielleicht vordergründig nach vorne kommt, aber nicht inhaltlich. Das bedeutet im Kern, dass die Menschen, die in dem Unternehmen arbeiten, die häufig das nicht verstehen, wenn Dinge jetzt verändert werden. Sie verstehen nicht, wofür das hilfreich ist. Und darüber reden sie dann einfach viel und verbrauchen und merken einfach, dass sie dabei auch nicht einbezogen werden. Insofern denke ich, wenn es um den Faktor Mensch geht, geht es darum, erstmal zu gucken, was ist da? Wie geht es den Menschen denn miteinander? Und zu nutzen, was ist da? Und nicht zu versuchen, von außen was draufzusetzen, was im Grunde einfach nur von außen draufgesetzt wird und nicht von innen erwachsen kann. Ich hoffe, ich bin verständlich, weil das mit Sicherheit eine Frage ist, auf die man für die ich eigentlich nochmal einen Podcast machen müsste.
Das stimmt, da kann man bestimmt eine ganze Staffel drüber drehen. Da geht es, glaube ich, auch viel um Vision, da geht es viel um Alignment herstellen, dezentrale Strukturen, Teams abholen, viel Selbstorganisation. Also Alignment kommt ja auch teilweise durch Selbstorganisation, wenn Teams auch an den richtigen Dingen arbeiten, Dinge entscheiden dürfen, auch Einzelpersonen natürlich auch. Da kann auch aus so einem Kern heraus natürlich eine sehr starke Innovationskultur entstehen, weil Dinge auch immer am Markt oder die Teams immer sehr nah am Markt sind und auch am Markt entscheiden dürfen und dann immer auf Veränderungen auch reagieren können. Wenn das Konstrukt Unternehmen oder Organisation so strikt ist, dass diese Veränderung nicht schnell getroffen werden kann, dann sind wir in diesen planbaren Zeiten halt eben immer so ein bisschen lost, weil wir diese Veränderungen nicht vornehmen können oder zumindest nicht schnell genug vornehmen können.
Absolut, deswegen im Kern geht es darum, die Hinterbühne abzuschaffen. Weil alle Menschen im Unternehmen möchten ganz gern wertschöpfend tätig sein, weil sich das einfach wirklich gut anfühlt. Sie wollen was beitragen für das Unternehmen, weil Menschen arbeiten für Menschen und nicht fürs Unternehmen. Und in dem Moment, wo die Wertschöpfung im Grunde unterhalb der Wahrnehmungsgrenze stattfindet und man eine zweite Ebene noch bedienen muss, und zwar eine des Controllings und des das formale Umsetzen, dann ist es einfach aus meiner Sicht verschwendete Energie.
Da wird ja häufig der Begriff Business-Theater verwendet. Ganz viele Bücher zu, kann man sich auch noch mal ein bisschen einlesen. Aber eine Lösung von dir hast du ja, oder eine mögliche Lösung, um dem entgegenzuwirken, ist das Thema Supervision. Und da jetzt vielleicht erstmal gerade auch einsteigen, weil die Steilvorlage ist super da, wie wir in diese Richtung gehen können, dass die Unternehmen das nutzen können. Erstmal, was ist eine Supervision? Also was eine Vision ist, ist glaube ich jedem klar. Ist eine Supervision einfach nur die etwas bessere Variante davon?
Genau. Nee, Supervision ist nicht die Superlative von Vision. Vielleicht muss ich da ganz kurz nochmal woanders ansetzen. Ich bin von Haus aus Diplom-Sozialpädagogin. Habe dann Anfang dieses Jahrtausends mein Studium gemacht und habe durch das Studium und auch danach durch meine Arbeit, ich habe viele Jahre in der beim Jugendamt gearbeitet, habe viel auf der Straße gearbeitet und hatte immer Supervision. Bin dann in die Wirtschaft gegangen und habe nach einiger Zeit festgestellt, nachdem ich dann gelernt hatte, dass es nicht darum ging, Geld auszugeben, sondern darum geht, Geld einzunehmen. Und nachdem ich dann mit diesen anderen Begriffen klargekommen war, habe ich gemerkt, dass ich eigentlich wieder psychosoziale Arbeit mache. Genau das Gleiche, was ich vorher auch gemacht habe, nur die Begriffe waren anders und die Themen sind auch anders. Und die Rahmenbedingungen sind anders, aber Supervision für mich, der Raum, wo ich mein eigenes Handeln reflektieren kann, die Möglichkeit, wo ich als Sozialpädagogin, als Coach, als Organisationsentwicklerin gucken kann, ob ich meinen Job mache, den gab es damals nicht. Und darüber war ich sehr, sehr verwundert, weil es gab ansonsten für mich alles, was ich gebraucht habe, so tolle Räume und alle Bedingungen. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und habe mich einfach gefragt, was ist es? Warum gibt es eine Supervision im wirtschaftlichen Kontext einfach nicht? Ich weiß, dass es das mittlerweile schon auch ab und an gibt, aber halt noch nicht so flächendeckend. Supervision bedeutet in erster Linie jetzt erstmal das von oben betrachten. Das heißt, wir gehen eine Ebene höher auf die Metaebene. Kybernetik, zweite Ordnung nennt man das. Schaut sich die Dinge von oben an. Man steigt halt in den Helikopter ein und guckt sich das von oben an. Übersetzt heißt es super. Super ist also das Latein und heißt über. Und videre heißt sehen. Und das heißt, es ist ein Ort, ein Raum, wo Menschen gemeinsam oder ein Mensch für sich oder auch ein Team das eigene Verhalten reflektieren kann. Was das Besondere an Supervision ist, dass innerhalb der Supervision es eine Schweigepflicht gibt, die auch wirklich sehr hoch hängt, wo es auch wirklich darum geht, eine Schweigepflichterklärung zu unterschreiben. Dann ist eine Supervision ergebnisoffen. Das ist, glaube ich, für viele sehr ungewohnt. Das heißt, man sitzt zusammen 1, 2, auch teilweise 3, 4 Stunden und es ist ein ergebnisoffener Suchprozess. Natürlich gibt es ein Thema, natürlich gibt es einen Handlungsanlass für die Supervision, aber erstmal ist es ein ergebnisoffener Suchprozess. Und was auch wichtig ist, es wird nur mit den Menschen gesprochen, die vor Ort sind. Und man redet nicht über die Menschen, die nicht da sind. Also kann es natürlich passieren, dass sich ein Team über irgendeinen Chef aufregt. Und natürlich muss auch über den dann gesprochen werden, aber es wird über ihn nicht persönlich gesprochen. Das heißt, es ist ein sehr, sehr respektvoller Raum. Und es gibt keine Störungen von außen. Das heißt, natürlich ist jedes Handy dann halt irgendwie ausgestellt. Und es hängt auch draußen ein Schild mit bitte nicht stören. Und eine Supervision von außen zu stören, wäre irgendwie in der sozialen Arbeit ein absolutes No-Go. Das würde man halt überhaupt nicht tun. Genau, und das ist jetzt erstmal Supervision.
Okay, das klingt so ein bisschen auch so wie eine Art Workshop-Format, die man dann macht, so eine Herangehensweise. Für was macht man das dann alles? Also ist das sozusagen so eine Art Framework, eine Hilfestellung, wenn ich zum Beispiel auf meine Unternehmensvision oder auf gewisse Herausforderungen drauf gucken möchte oder auf so ein Team auch mal drauf schauen will oder auf einen Prozess, macht man das dann? Also man muss das, also das kann man mal mehrmals sozusagen machen. Ich kannte den Begriff bisher ehrlicherweise vorher auch noch nicht, deswegen frage ich gerade so nach und vielleicht der ein oder andere da draußen kennt das auch noch nicht. Deswegen vielleicht nochmal, vielleicht kannst du mal so ein Beispiel auch nennen aus der Praxis, wo du das mal erlebt hast, damit man das so ein bisschen greifen kann, wann man das macht.
Also ich glaube, um einen Prozess sich anzugucken, da bräuchte es zum Beispiel jetzt keine Schweigepflicht. Da braucht es auch nicht dieses Gebot, dass man nicht über Menschen im Außen spricht, weil den Prozess, dem ist es egal, ob man über ihn spricht oder nicht. Was, glaube ich, was einfach für eine Supervision ganz besonders ist, dass es immer darum geht, Verhalten von Menschen und vor allem nicht darum geht, Menschen zu bewerten oder zu urteilen, sondern vor allem darum geht, einen Raum zur Reflexion zu schaffen. Das heißt, der Supervisor oder die Supervisorin generiert die Möglichkeit, auf der Helikopterperspektive die Dinge von außen zu betrachten. Das bedeutet, dass wenn ich Supervision mit einem Team mache, für mich ist jedes Mal so ein Spannungsfeld ist zwischen, wie viele Emotionen sind im Raum und wie stark ist das Team aktuell in der Lage, die Situation, in der sie selber gerade drin sind, gut zu reflektieren. Das heißt, mein Job ist es dann immer wieder zu gucken, dass die Emotionen, die natürlich in der Regel zu dem Thema gehören, um das es halt geht, weil das sind Themen, die in irgendeiner Art und Weise halt nicht zufriedenstellend gelöst sind, dass die Emotionen im Grunde die Sachlichkeit nicht zu stark verfälschen. Und also das, ein typisches Beispiel, was ich halt habe, ist, dass ein Team sich meldet und sagt, also wir merken gerade, wir sind gerade echt in Überlast und irgendwas hemmt uns auch. Wir merken, dass wir immer wieder in Diskussionen uns verfangen und dass wir ganz gerne irgendwie in eine gewisse Richtung wollen. Ganz häufig sind es auch Gründer, die sich dann melden und sagen, ich würde ganz gerne irgendwie, dass die Mitarbeiter mehr Gestaltungskraft kriegen. Ich würde ganz gerne auch raus aus diesem täglichen Geschäft und aus dem, ich komme immer ins Büro und muss dann alles denken und irgendwie ist das alles zu viel. Und ich würde ganz gerne wieder so mehr in die Steuerung gehen und so weiter. Und ich bin einfach auch total ausgelastet. Ich arbeite 60, 70 Stunden die Woche und meine Mitarbeiter sagen mir auch, oh, wir würden ganz gerne irgendwie einfach mehr entscheiden, aber sie machen es halt nicht. Und dann frage ich mich immer, also ich spreche jetzt aus der Rolle des Gründers, warum tun die das nicht? Und wir sind uns alle total einig, dass wir Selbstorganisation wollen und dann merke ich, die sind total bewandert mit diesen ganzen Begriffen, die verstehen das auch alles in der Theorie, aber es funktioniert nicht. Also das heißt, die Gründer stehen da mit vollen Händen und kriegen es irgendwie kaum noch gewuppt und das Team steht vor ihnen und sagen, ja, wir wollen auch leben, aber sie kommen nicht zueinander und man weiß nicht warum, sondern es ist nur so ein Gefühl von, irgendwie funktioniert es gerade nicht miteinander und wir merken irgendwie, dass es nicht vorwärts geht. Das wäre sowas Klassisches. Ansonsten gibt es aber auch Konflikte oder überhaupt, wenn es einen Veränderungsbedarf gibt von außen. Das heißt, wenn ein Unternehmen sagt, wir wollen das und das machen. Wenn es eine generelle Unzufriedenheit im Team gibt, ja, wo es also auch, ich bin halt viel im kleinen Mittelstand, in Unternehmen, die halt irgendwie nicht ganz groß sind. Deswegen gibt es immer diese Gründergeneration oder diese Besitzergeneration, die natürlich ganz eng mit den Mitarbeitern arbeitet. Aber Supervision ist auch total gut als Standortbestimmung und vor allem halt auch einfach, um eine Krise oder eine aktuelle Situation zu besprechbar zu machen. Also in der sozialen Arbeit nennen wir das Seelenhygiene. Schlicht und ergreifend ein Ort, wo ich als Coach einfach auch mal außerhalb der gewaltfreien Kommunikation sprechen darf, wo ich einfach als Mensch sitzen darf und kann sagen, hey, ich habe Triggerpunkte. Und mir geht es damit nicht gut. Und irgendwie weiß ich auch nicht weiter. Und ich habe keine Ahnung, ja, warum ich jetzt hier sitze und es einfach irgendwie mit meinem Coaching nicht funktioniert. So als Beispiel, einfach nur.
Da können wir auf jeden Fall gleich mal drüber sprechen, was das für die Coaches bedeutet, wenn ich Scrum Master bin oder Agile Coach. Du hast jetzt einen Punkt genannt, wenn zum Beispiel die Gründer oder GründerInnen sagen, hey, ich will was an der Organisation verändern. Da kam bei mir jetzt so gleich das Thema, das klingt schon sehr stark nach einem Coaching-Thema beziehungsweise nach Organisationsentwicklung. Dockt das da dann stark an? Also sitzen, macht so ein Workshop am Ende vielleicht auch dann der Agile Coach oder der Organisationsentwickler in der Organisation mit drin ist, falls es die natürlich auch schon gibt, so eine Frage, wie groß man ist und ob man solche Formen dann schon hat, triggern die so etwas an? Oder ist es immer etwas, was man eigentlich von außen sich reinholen sollte? Also sollte sozusagen eigentlich derjenige, der die Supervision leitet, also diesen, ich nenne es mal Workshop leitet, dann immer jemand Externes sein?
Also das eine ist, dass du zwischen Supervision, Coaching, vielleicht auch manchmal Retrospektive, da kannst du nicht immer Randschaft trennen. Also das kann man nur kernprägnant begreifen, ja. So. Und letztendlich bin ich Organisationsentwicklerin und ich nutze das Format Supervision, weil für mich es häufig sehr wichtig ist, die Schweigepflicht zu haben, das Ergebnis offene zu haben und auch die allgemeine Einverständnis darauf, dass wir gemeinsam in die Reflexion gehen. Insofern dockt das Coaching da ganz, dockt da natürlich an. Und weiß nicht, wenn man das jetzt wirklich ganz fein auseinandernehmen würde, dann könnte man sagen, das war 10 Minuten Coaching, dann wieder Supervision, wie auch immer. Wenn ich jetzt, es gibt auch Supervisoren, die vor allem ganz viel mit Konflikten zu tun haben, ja, die sich nicht unbedingt in Organisationsentwicklungsprozesse dort involviert sind. Insofern gibt es da natürlich immer wieder unterschiedliche Themenschwerpunkte, die Supervisoren oder Supervisorinnen haben, wenn es darum geht, ein Team zu supervidieren. Das Wichtige an der Supervision ist wirklich einfach dieser geschützte Rahmen, der einfach den Unterschied macht und vor allem dieses Ergebnisoffene. Im Coaching ist es häufig so, dass auch da ein Ziel verfolgt werden wird. Und in der Supervision ist es, dass ich als Supervisor nicht fürs Ergebnis zuständig bin und auch für das Ergebnis nicht eingekauft werde, sondern es geht darum, dass ich die Rahmung gebe und innerhalb dieser Rahmung das Ergebnis des Teams zuständig ist. Das heißt, ich gebe nur den Rahmen, aber nicht das Ergebnis vor und bin im Grunde genommen dafür da, dass das, was da ist, sichtbar werden kann. Das heißt, mein Ziel ist es immer wieder, das Implizite explizit zu machen in Form von verschiedensten Methoden, dass im Grunde über den Elefanten im Raum gesprochen wird, dass dem Worte gegeben wird. Deswegen nutzen auch viele in der Supervision auch Aufstellungen oder ich arbeite viel mit Skalierungsseilen, ja, dass ich die Leute im Raum bewegen lasse oder halt auch über meinen Körper, dass ich über meinen Körper Situationen ausdrücke, sodass halt dann deutlich wird, was hier eigentlich im Raum ist. Und aus meiner Erfahrung gibt es dann jedes Mal einen ganz hohen Aha-Effekt, weil endlich das angesprochen wird, was alle im Grunde spüren, was einfach da ist und was ja auch nicht weggeht. Und du sagst, du fragst nach, ob extern oder intern. Also ich glaube, dass wenn jemand extern kommt, dass er jedes Mal einen anderen Blick aufs Unternehmen bringt, was jemand internes gar nicht sehen kann. Ja, so. Und der Externe kann Dinge sagen, die der Interne auch nicht einfach sagen kann. Also ich kann im allerschlimmsten Fall meinen Auftrag verlieren. Meine Haltung ist da, dass ich im Unternehmen dann trotzdem alles sage, was ich glaube, was der hilfreichste ist, ohne Sorge zu haben, dass mein Auftrag weg ist. Verfüge aber auch über viele Erfahrungen im Bereich der ressourcenorientierten Sprache und kann dann mit Sicherheit einfach aufgrund meiner langjährigen Berufserfahrung Dinge charmant und diplomatisch ausdrücken. Das ist das eine. Ich glaube, wenn man einen internen Supervisor hat, dann muss es eine Stabsstelle sein. Die darf nirgends aufgehängt sein. Das muss jemand sein, der auch von Berufswegen eine Schweigepflicht hat. Also, so wie ich als Sozialpädagogin, ich habe von Berufswegen eine Schweigepflicht. Das heißt, ich würde wirklich Ärger bekommen, wenn ich halt über diese Themen sprechen würde. Und insofern, und in der Regel ist es auch so, zumindest ist es in der sozialen Arbeit, und da gibt es die Supervision ja schon seit, weiß ich nicht, 60, 70 Jahren oder so, ist es so, dass man als Supervisor auch nicht für Ewigkeiten an einem Unternehmen bleibt oder bei einem Team bleibt. Das heißt, in der Regel wechselt der Supervisor oder die Supervisorin nach 2, 3 Jahren, weil es sich einfach totgelaufen hat. Also dann merkt das Team, man kennt sich einfach so gut und man hat jetzt schon so viel Zeit miteinander verbracht und so, dass man voneinander im Grunde genommen nichts mehr lernen kann, so, oder wo ich dann auch als Supervisorin merke, ich bin jetzt gerade nicht mehr passfähig. Und dann geht man. Das ist ein vollkommen normaler Weg in der sozialen Arbeit, etwas, wo auch keiner komisch guckt, sondern es ist einfach total normal, weil es immer darum geht, jemanden reinzubekommen, der in der Lage ist, mit einem möglichst klaren Blick die Dinge zu sehen.
Das kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Wenn man von außen reinkommt, hat man ja auch so ein bisschen so diese grüne Wiese, man hat die rosarote Brille und man traut sich auch einfach mal ein paar Fragen zu stellen. Und wenn es nur ein, warum ist das denn so? Und das gibt es häufig, dass im Unternehmen diese Fragen vor allem gerade den Gründer oder Gründerinnen nicht gestellt werden. Warum macht man das denn jetzt so? Wer hat das denn entschieden? Warum macht man das denn nicht anders? Weil man dann den Leuten nicht auf den Schlips treten will oder es hat halt die Gründerin entschieden und dann nimmt man das halt einfach so gesetzt. Und ich kenne das auch noch von früher, wenn ich Workshops mit Kunden gemacht habe. Ich habe halt dann, keine Ahnung, 100 Mal, warum macht ihr das denn? Oder wer hat das denn entschieden gefragt? Und das sind manchmal für uns dann wahrscheinlich von außen betrachtet sehr einfache Fragen, für die intern aber manchmal gar nicht so einfach zu beantworten, weil das dann doch auch nicht einfach zu beantworten ist, weil sie darauf keine Antwort haben oder die Antwort sehr unangenehm ist oder man die eben nicht aussprechen möchte, weil da dieser Elefant im Raum steht, den man jetzt nicht nennen darf. Und da kann sich manchmal auch so ein Teamcoach vielleicht nicht trauen, das irgendwie herauszuarbeiten, weil der ja auch in diesem Blase so ein bisschen mit drin ist, in dieser Bubble und das er vielleicht auch nicht ansprechen darf, weil das spürt er ja oder sie ja dann auch hinten raus. Du hast jetzt aber auch ganz viele Dinge angesprochen, wo ich sagen würde, hey, könnte man auch in so eine Rollenbeschreibung von einem Scrum Master mit aufnehmen. Und ich glaube, auch da gibt es so nach 2-3 Jahren so eine Erscheinung, wo Team und Scrum Master sich sehr, sehr stark eingespielt haben. Dabei vielleicht die Frage, ist da der Unterschied, dass so ein Scrum Master nach 3 Jahren da nicht geht, weil dieses Eingespieltheit vielleicht super notwendig ist und auch total hilfreich ist? Oder glaubst du, das würde so bei einem Scrum Master-Team-Verhältnis auch total gut tun?
Also ich denke durchaus, dass dass so ein Wechsel immer mal wieder von Teams total hilfreich ist, weil diese vermeintlich leichten Fragen zu stellen, geht ja immer nur dann, wenn es einem tatsächlich auffällt. So. Ich glaube, der Unterschied allerdings zwischen einem Scrum Master und einem Supervisor ist vor allem halt irgendwie dieses ergebnisoffener Suchprozess und der Scrum Master ist nicht ergebnisoffen. Also der ist vor allem ergebnisorientiert, für den ist es wichtig, dass das Team einfach gut arbeiten kann, dass die Hindernisse aus dem Weg geräumt werden und ist an der Stelle auch sehr, sehr, sehr häufig sehr fachlich auch involviert. Also ich erlebe das super, super selten, dass ein Scrum Master im Grunde vollkommen quer reinkommt und im Grunde keine Ahnung hat von der inhaltlichen Arbeit, wobei ich persönlich glaube, das wären die Besten, weil die können richtig schön viele blöde Fragen stellen und würden ein Team total gut unterstützen. Weil wenn das der Scrum Master nicht versteht, dann wird es halt auch irgendwie alle nicht verstehen. Aber das ist halt nicht üblich. Das ist nicht üblich. Und ich glaube, wenn es darum geht, und in der Supervision geht es halt nicht um fachliche Fragen. Da diskutiert man jetzt nicht über irgendwelche Features. Dann würde man allerhöchstens darüber reden, warum vielleicht alle immer nur ein Feature wollen und sich niemand traut, was anderes zu sagen. Also da würde es dann eher um das Thema Mut und offene Kommunikation gehen, als um das Feature. Deswegen, insofern ist Supervision etwas, wo es einfach um das Miteinander geht, um die Zusammenarbeit geht, um das, was halt irgendwie so schwer aussprechbar ist. Und ein Ort, wo einem halt auffällt, oh, eigentlich hätte ich das ganz gerne dem Gründer gesagt oder der Gründerin oder das hätte ich ganz gerne dem Chef gesagt. Aber warum habe ich es nicht gesagt? Weil in dem Moment, wo ich es ja nicht sage, fällt es mir ja eigentlich auch nicht auf, dass ich es hätte sagen wollen. Weil in dem Moment, wo ich mich schon auf die Zunge beiße oder beißen muss, wird es mir bei der nächsten Gelegenheit eh rausrutschen. Ja? Das heißt, in der Regel ist es so, dass wir, wenn wir in so ein Unternehmen reingehen morgens, wie so eine Art Kultur bekommen, in denen halt gewisse Dinge erlaubt sind, in denen andere Dinge nicht erlaubt sind. Und das reflektieren wir in der Regel gar nicht. Das kann man auch indem man im Unternehmen ist, nicht immer so reflektieren. Und das Gleiche gilt auch, wenn man im Homeoffice ist und so weiter.
Man kriegt da ja auch so eine gewisse Persönlichkeit auch, die man an der Arbeit hat oder in der Arbeit hat und auch privat hat. Das kann durchaus sehr unterschiedlich sein.
Ja, und das ist ja auch gut. Das gibt ja Sicherheit. Das Ding ist nur, und das darf ja auch sein, wenn es mir mit alledem echt einfach gut geht. Keine Frage, ja. Alles gut. So, wir können nicht überall immer gleich sein. Jeder spielt seine Rolle, ja, in unterschiedlichen Kontexten. Aber wenn es halt einem nicht gut geht oder wenn es halt im Team gesamt gesehen nicht gut geht oder wenn was auch immer ist, dann geht es halt darum zu gucken, nach Auslassungen zu suchen. was ist denn das, was uns auffällt? Und das geht am ehesten, wenn jemand von außen verwundert nachfragt. Warum hast du denn nichts gesagt? Oder fällt dir das nicht auf? Oder was auch immer. Also einfach mit einer großen Portion Neugierde da sitzt und nachfragt.
Wir hatten im Vorfeld viel auch nochmal so ein bisschen gesprochen. Dann haben wir auch über das Thema Scrum Master gesprochen. Was macht eigentlich einen guten, was macht einen schlechten Scrum Master aus? Wie messe ich auch den Erfolg von einem Scrum Master? Ich glaube, da brauchen wir gar nicht so tief einsteigen. Mir geht es eher so ein bisschen darum, einfach die Supervision auch zu benutzen, mit den Scrum Mastern zu arbeiten. Also was ist denn, wenn die sozusagen nicht mehr weiter wissen? Diese Frage hatten wir uns ja auch im Vorfeld gestellt und die finde ich total interessant, weil darüber liest man und hört man immer sehr, sehr wenig. Also der Scrum Master oder die Scrum Masterin ist immer dafür verantwortlich, dass das Team läuft und rennt. Aber was ist denn, wenn die scheitern? Was ist denn, wenn es denen schlecht geht und die Hand heben und sagen, hey, jetzt brauchen wir hier mal eigentlich ein Coaching? Dann gibt es ja nicht einen Coach für die Scrum Master, sondern die müssen sich dann im Zweifel selbst was überlegen, was auch nicht immer geht. Ist da die Supervision eine Möglichkeit, einen Raum zu schaffen, um auch dieses Thema dann aufzumachen und zu sagen, hey, wir alle packen uns jetzt mal in einen Raum und sagen, wir sprechen mal über das, was als Scrum Master gerade schiefläuft, was nicht funktioniert, wo es vielleicht auch Hürden gibt, unsere Arbeit zu machen. Das ist ja auch mal so eine Traumvorstellung, dass ein Scrum Master in so ein Team kommt und dann gibt es diese tolle Beschreibung, der räumt alle Hürden aus dem Weg und das Team kann total rennen und arbeiten und hat gar keinen Stress und der Scrum Master rennt wie so ein Held vorne weg und schlägt die Steine aus dem Weg und so, dass das Team rennen kann. Aber die Praxis sieht ja sehr häufig anders aus, sondern der Scrum Master ist ja derjenige, der die Steine danach in den Weg gelegt bekommt und versucht, die wegzuräumen und das ja auch nicht immer schafft, weil manche Steine sind zu groß. Was passiert denn dann?
Genau, also da muss ich nochmal unterscheiden. Es gibt halt irgendwie die Supervision für Teams, wo zum Beispiel das Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, der Gründer sich bei mir meldet und sagt, hey, na, wir brauchen da irgendwie jemanden von außen und wir würden uns ganz gerne hier was angucken, so. Das heißt, da gibt es in der Regel einen klaren Handlungsanlass und dann bin ich für 3, 4, 5 Stunden da und wir besprechen darüber und meistens gibt es dann noch einen Folgetermin oder wie auch immer. Wenn es darum geht, Menschen, die im Grunde psychosoziale Arbeit tun, und das machen Agile Coaches, das machen Scrum Master in der ersten, also vorwiegend, dann geht es darum, Supervision als regelmäßiges Instrument der Qualitätssicherung auch zu haben. Im Moment ist es noch so, zumindest bekomme ich das so mit, dass Agile Coaches, Scrum Master und Co. Supervision durchaus auch mal kriegen. Aber sie müssen sich dafür extrem anstrengen. Ich habe das selbst schon erlebt. Es hat ein halbes Jahr gedauert, bis das bewilligt worden ist. Und dann ein halbes Jahr war jemand in der Überlast. Ein halbes Jahr ging es jemandem echt nicht gut und er musste dauernd dafür kämpfen. Und dann gab es 5 Sitzungen und dann war klar, dann muss das Thema erledigt sein. Das ist nicht Supervision. Supervision ist etwas, wo ich aus meiner Führungsrolle heraus, ja, also aus meiner Coaching-Rolle heraus, aus meiner Steuerungsverantwortung herausgehen darf. Ein Ort, wo ich im Grunde genommen mein Messer schärfen kann, weil ich ansonsten permanent mit einer stumpfen Axt halt arbeite. Ein Ort, wo ich meine eigene Qualität überprüfe. Ein Ort, wo ich mit jemandem gemeinsam, entweder mit meinen Teamkollegen oder halt im Einzelsupervision, zum Beispiel überprüfen darf, habe ich das Anliegen auch wirklich verstanden. Da kann ich auch darüber reden, warum ich zum Beispiel in letzter Zeit nach jedem Coaching total erschöpft bin. Das kann ich ja nicht mit meinem Coach hier erzählen. Da kann ich nicht am Ende sagen, du, ich merke gerade, zwischen uns wird gerade schwierig irgendwie, ich weiß auch nicht, warum ich so erschöpft bin. Ich meine, es wäre auch wieder eine coole Intervention, aber das ist eigentlich nicht das, was man tut, ja. Das heißt, das ist ein Ort, wo ich mich hinsetzen darf und kann auch sagen, ich merke gerade, ich muss die ganze Zeit Veränderungen halt irgendwie hier bewirken und es geht einfach keiner mit. Und ich merke, ich kann einfach gar nicht mehr. Ich bin total müde und K.O. Oder das ist auch der Ort, wo ich als Scrum Master sagen kann, woran würde ich denn merken, dass ich einen guten Arbeitstag habe? Woran kann ich denn erkennen, dass die Steine auch wirklich weg sind? Weil ich merke, die Steine mache ich weg und am nächsten Morgen ist er wieder da. Komme ich mehr total. Also so ein Ort, wo ich für mich meine eigene Arbeit überprüfen. Weil Menschen, die mit Menschen arbeiten, brauchen echt mehr als Post-its und Neulandstifte. Das ist das Qualitätsinstrument, wo es darum geht, mein eigenes Denken zu reflektieren, mir vielleicht selbst bewusst zu werden, oh Mann, richtig, das ist ja ein Konflikt, den ich in mir habe und das hat ja mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Und wo ich halt mich zum Beispiel auch fragen kann, Agile Leadership, was bedeutet das denn hier konkret? Ja, woran würde ich denn erkennen, dass er jetzt jemand das ist? Ja. Und woran würde ich denn erkennen, dass ich als Agile Coach einen guten Job mache? In der sozialen Arbeit lernt man das schon ab dem ersten Studium, immer wieder zu unterscheiden zwischen, also die Möglichkeiten zu erkennen. Das heißt, wenn ich eine Gruppe habe von 10 Leuten, dann ist mein Wunsch, dass am Ende nicht, also vielleicht nur einer schwierig geworden ist und wir nur einmal die Polizei geholt haben, ja, oder dass am Ende nur eine schwanger ist und nicht alle. Also das heißt, wir sind total darauf trainiert, das Gute im Schlechten zu finden und wir haben gar nicht den Anspruch, dass alle am Ende exzellent sind. Das ist etwas, was man aber in der Wirtschaft im agilen Kontext natürlich nicht übertragen kann, so, weil es einfach eine vollkommen andere Zielgruppe ist von Menschen, mit denen man arbeitet. Und trotz alledessen geht es darum, dass ich als Agile Coach und Scrum Master auch entspannt abends aus dem Haus gehen darf oder entspannt irgendwie um 16 Uhr den Laptop zuklappen kann, weil nicht dann mein Feierabend beginnt. Ja? Und es kann sein, dass ich halt irgendwie um 14 Uhr eine Krise habe mit irgendjemandem, der vollkommen überfordert ist und ich unterstütze ihn eine halbe Stunde und dann aber um 17 Uhr auf den Geburtstag meiner Mutter gehe. Die Frage ist, wie geht man damit um? Ja, also wie schaffe ich es, mich zum Beispiel von jemandem, der um 14 Uhr total in der Überlast ist, nicht auszusaugen, in Anführungsstrichen? Also wie kann ich meine eigenen Grenzen wahren? Was mache ich, wenn ich halt irgendwie in hohen Emotionalitäten unterwegs bin? Wie kann ich gut bei mir bleiben, wenn es irgendwie einfach vielleicht auch laut wird oder Themen angesprochen werden, die mir unangenehm sind, ja? Oder auch ganz aktuell, wie gehe ich eigentlich mit Rassismus um? Ich meine, das kann ich nicht mit dem Coach reden, ja, diskutieren, der vielleicht auf einmal so richtig schön vom Leder lässt und ich da sitze und total geschockt bin darüber, was da gerade passiert oder auch Sexismus oder was auch immer. Alles Themen, die ich als Agile Coach und Scrum Master eigentlich klar haben muss im Kopf, immer. Weil das jeder auch von dir erwartet, dass du das irgendwie, also so ein typischer Satz von meinem Chef war, Frau Neunis, warum sind Sie denn gestresst? Sie sind doch der Profi da drin. Als ob jemand, der irgendwie Fortbildung hat im Umgang mit Stress und auch noch bei der Gelegenheit 10 Jahre Yoga-Erfahrung, ja, und tatsächlich auch meditiert, nicht auch mal gestresst sein darf, wenn unrealistische Zahlenvorstellungen im Raum existieren und man 20 E-Mails am Tag bekommt mit Zahlendruck. Also dieses Denken, dass diese Menschen das alles, nur weil sie es theoretisch können, halt auch echt auch selber können müssen, weil ein guter Spieler muss nicht kein guter Trainer sein. Und das findet alles in Supervision statt.
Kommt man zu so einer Einschätzung? Also wie kriegt man das in einer Organisation am Ende hin, dass das auch passiert? Also das klingt alles total logisch, was du sagst. Ich habe das in der Praxis bisher noch nicht so erlebt. Und wenn ich mir jetzt das Thema Scrum Mastering anschaue, das ist ja jetzt auch kein Ausbildungs- oder Studiumberuf, sondern sehr häufig macht man eine Weiterbildung. Da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Da gibt es sehr, sehr gute. Da gibt es aber auch welche, da macht man mal so ein oder zwei Tage eine Schulung oder ein Zertifikat und dann kann man sich in Anführungsstrichen Scrum Master nennen. Und da gibt es ja auch sehr viele QuereinsteigerInnen. Ich weiß, gerade in der Softwarebranche, viele, die vielleicht vorher mal entwickelt haben, werden Scrum Master. Da gibt es sehr viele, die so aus der Lehre kommen, die das dann auch machen oder Menschen auch wie du, die das machen. Und das heißt, da kommen ja sehr unterschiedliche Vorerfahrungen auch zusammen. Und ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder diese Vorerfahrung wie du bisher gemacht hat, die das sozusagen ja auch in der Ausbildung mitgenommen hat und einfach auf diese Themen achtet. Ist das einfach noch so ein Thema, dass man darüber noch mehr reden muss, damit man mehr aufschlauen muss? Sollte es vielleicht eine Ausbildung oder ein Studium geben für Scrum Master, damit die das auch wirklich lernen und auch mitnehmen und gar nicht in so eine Thematik reinlaufen können? Oder ist das eigentlich eine Fürsorgepflicht, die Unternehmen heutzutage eigentlich haben müssten?
Also wenn es jetzt um das Thema Supervision geht, also weil Supervision muss ja vom Unternehmen bewilligt werden. Das heißt, es muss einen Fördertopf geben oder einen Geldtopf dafür, dass du als Scrum Master, Agile Coach regelmäßig Supervision hast. Und aus meiner Sicht sollten das auch die Allgemeinkosten sein. Weil das genauso wie der Kaffee für das tägliche, einfach für die Arbeit essentiell ist. Insofern bin ich überfragt, ob ein Scrum Master studieren muss und ob ein Studium in irgendeiner Art und Weise dafür hilfreich wäre. Ich glaube, es wäre total hilfreich, wenn Unternehmen nicht nur ausschließlich, also vor allem sehr, nicht ausschließlich, das stimmt nicht ganz, das war jetzt zu extrem, aber es gibt einen hohen, hohen Fokus darauf, Scrum Master mit einem technischen Hintergrund einzustellen, also mit einem IT-Studium oder mit einem Ingenieurstudium, obwohl sie eigentlich mit Menschen arbeiten sollen. Und das heißt, da sollte tatsächlich das Recruiting mal umdenken und sich fragen, okay, vielleicht macht es eher Sinn, jemanden einzustellen, der über viele Jahre Berufserfahrung hat im Umgang mit Menschen. Und den schicken wir dann halt einfach mal 2 Wochen irgendwie so in den, zum Programmieren oder zeigen dem halt einfach, was da technisch passiert. Weil das, glaube ich, schneller geht als jemanden, wenn er einen technischen Hintergrund hat, dann mit Menschen lernen muss, umzugehen. Also das heißt, die haben in der Regel weder Zeit, weil die müssen sofort dann loslegen. Man erwartet es einfach. Das ist das eine. Und das zweite ist, sie kriegen auch von außen keine Unterstützung. Also wenn ich jetzt ein Unternehmen finden würde, wenn ich auf der Suche wäre ja, und ich würde sagen, okay, aber ne, ich habe da echt noch Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich des Programmierens, obwohl ich da schon auch nicht die Schlechteste bin, aber trotz alledessen bin ich halt natürlich kein Informatiker, dann wäre für alle klar, du musst jetzt noch was dazulernen, braucht eine Fortbildung. Das ist aber andersrum halt nicht so. Dass Menschen mit Menschen umgehen, das setzt man einfach absolut voraus. Und ich habe mit vielen, vielen gesprochen, die einen technischen Hintergrund haben und jetzt mega gute Agile Master sind, also denen jetzt echt gut geht, die denen auch total klar ist, was sie machen und was auch ihr Job ist, ja, und die sich die Rahmenbedingungen schaffen, in denen halt alle anderen gut arbeiten können. Aber die Herren sagen alle, zumindest die, mit denen ich gesprochen habe, das war ein harter Weg. Ich habe mir meine Nase einfach blutig gearbeitet daran. Ich habe gemerkt, es funktioniert nicht, dann habe ich nachgefragt. Ja, dann bin ich nach Hause gegangen und war durcheinander. Also die haben das einfach durchs Tun dann einfach gelernt, so. Und aus meiner Sicht geht es darum, dass dieser psychosozialen Arbeit Ausdruck zu verleihen, sie wertzuschätzen, sie zu professionalisieren auch und einen Raum zu schaffen, in dem ich als Coach Mensch sein darf und wo ich halt jemanden habe, der mich darin unterstützt, mein eigenes Verhalten zu reflektieren. Und das ist Supervision. Und das muss eine Entscheidung von der Unternehmensseite sein, das einzuführen. Und an der Stelle halt nicht das zu machen, in der normaler Weise gemacht wird, und zwar den Return of Invest so auszurechnen und sich zu fragen, okay, ich kaufe da jetzt irgendwie alle 2 Wochen eine Supervision ein von 2 Stunden. Was soll mir das denn bringen? Das kann man an der Stelle nicht ausrechnen, obwohl es tatsächlich wirklich schon Versuche gab, ja. So. Insofern kann man im Grunde nur sagen, was ist denn dein eigener leistbarer Verlust und was würde denn passieren, wenn die Scrum Master halt nicht bemerken, dass sie das Anliegen nicht geklärt haben. Was passiert, wenn weiterhin Einladungen ins Burnout laut sind? Was würde denn passieren, wenn es Konflikte gibt und was ein Konflikt ein Unternehmen kostet? Das kann man googeln, ja. Also wenn all das im Grunde genommen, was passiert, wenn halt irgendwie meine gut ausgebildeten Scrum Master und Agile Coaches das Unternehmen verlassen? Das kostet alles auch echt viel Geld. Da glaube ich, eine regelmäßige Supervision ist deutlich günstiger. Insofern muss es eine Entscheidung auf der Unternehmensebene sein. Gleichzeitig müssen aber Agile Coaches, Scrum Master und Co. das aber auch einfordern. Ihnen muss also einfach in Demut zu akzeptieren, dass ich nicht alles wissen kann und dass ich mein eigenes Werkzeug bin und dass ich mich selbst bei jedem Coaching, bei jeder Retro, bei allen Formaten immer selber auch mit reinbringe. Und dass ich Begrenzungen habe in meiner eigenen Reflexion und schwarze Flecken, die ich halt nicht wahrhaben will. Und dass ich einfach, ja, auch im Sinne des lebenslangen Lernens halt die Lust haben sollte, da weiter zu lernen, an mir selbst, mich im Grunde genommen selbst kennenzulernen in meiner Rolle. Und das ist der Ort der Supervision. Das heißt, es sind an beiden Seiten. Weil ich erlebe immer wieder Agile Coaches und Scrum Master, die sagen, also die mit Fug und Recht sagen, es ist mir zu anstrengend, aber davon jetzt ab sagen, ich brauche das alles nicht. Ich weiß schon, was ich hier tun muss. Und wenn die jetzt mal funktionieren würden, dann hätte ich auch überhaupt gar keine Probleme. Und das ist vielleicht nur eine Sicht der Dinge auf dieses Thema.
Kann ich unterstreichen. Wahrscheinlich braucht es beide Seiten. Zum einen die der Scrum Master und Scrum Masterinnen, die einfach weiter lernen, einfordern, ihre Rolle auch immer besser verstehen und es auch immer mehr Menschen davon gibt, die sich austauschen in Communities und sich diese Dinge ja auch voneinander lernen. Ich glaube, also die Rolle gibt es ja noch nicht so lange, wenn man jetzt mal in den Arbeitskontext guckt, wie viele Jobs es schon deutlich länger gibt. Sowas wie ein Schmied oder so, der hat halt schon ein paar Jahre auf dem Buckel, diese Rolle. Ein Scrum Master gab es halt vor 50 Jahren und vor 100 Jahren erst recht nicht. Und da kann man jetzt eben nicht auf Erfahrungswissen von 3, 4, 5 Generationen zurückgreifen. Und es ist eben noch eine Rolle, die in einem Themenkomplex sehr häufig unterwegs ist, die Organisationen in sich nicht verstehen. Also die Auswirkungen, die Messbarkeit von einem guten Scrum Master, von einem Team, was einen hat und was nicht einen hat, diese Unterschiede zu messen, da tun sich manche noch schwer. Das kann man tun, wenn man möchte. Diesen Erfolg kann man messen. Aber manchmal will man es auch nicht so wahrhaben und sagt also, ja, das Team wird auch schon ohne Scrum Master auskommen oder man wertschätzt die am Ende des Tages nicht so. Also das heißt, die Organisation muss auch auf diese Menschen draufschauen und auch den Wert hinten raus erkennen. So wie man auch für Führungskräfte Coaching anbietet, muss es, glaube ich, für alle anderen Rollen auch einen Blick drauf geben, zu schauen, geht's denen gut, was brauchen die? Und ja, vielleicht nähern wir uns da die nächsten Jahre auch etwas an, von der einen wie von der anderen Richtung, wenn wir auch diese Rolle Scrum Master einfach noch besser verstehen, auch den Wert dahinter noch besser verstehen und vielleicht auch schon mal dann nachher in der 3., 4., 5. Generation eines Scrum Masters irgendwann auch sind und einfach dann auch viel mehr gelehrt und geforscht wurde in diese Richtung und man einfach auch größere Unterschiede sieht. Ich meine, man merkt das jetzt aktuell in der Wirtschaft auch. Man sieht sehr, sehr stark, welche Organisationen agil, dezentral und innovativ aufgestellt sind. Die haben deutlich weniger Probleme, was Lieferengpässe, was Innovationskultur, was den Krieg angeht, was Corona angeht oder auch andere moderne Arbeitsmethoden, können die viel besser meistern als das Unternehmen, die eher ein bisschen starrer organisiert sind. Die tun sich mit diesen Sachen sehr schwer. Oder man muss nur mal gucken, wer so pleite geht. Die Anzahl der Unternehmen, die in letzter Zeit zumindest sehr stark schwanken, wird größer. Und da merkt man immer schon im Vorfeld, dass die vorher schon auch nicht so stabil auf Beinen standen. Und ja, da hätte es vorher auch eine Reflexion ganz gut getan, vielleicht eine Supervision auch sehr, sehr gut getan. Und das hat man wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch nicht erkannt.
Also vor allem geht es ja auch darum, die ganzen Menschen, die halt im agilen Kontext unterwegs sind, es geht ja darum, eine Transformation zu gestalten. Jetzt ist es nur so, dass wir das Thema Transformation, es weiß ja niemand, wie das wirklich geht. Es gibt dafür kein Medikament und kein Rezept. Das heißt, wir sind eigentlich alle in einer Experimentierphase. Und allein dafür gibt es ja eigentlich überall, wenn wir in einer Experimentierphase sind, immer auch wie so eine Art Labor, wo man sich zurückzieht und mal all das, was man tut, überprüft, zu reflektieren. Ja, also insofern fände ich einfach Supervision an der Stelle total schlau einzuführen, weil es dem halt Rechnung zollt, weil wir etwas tun, was wir so vorher einfach noch nie gemacht haben. Und es damit natürlich den Erfolg deutlich erhöhen können. Und wir an der Stelle auch einfach zum Beispiel sowas wie das Agile Manifest kritisch hinterfragen können, weil das Agile Manifest sagt, dass alle Menschen im agilen Kontext mit einbezogen werden. Auf der anderen Seite lässt das agile Manifest aber den Agile Coach und Scrum Master ziemlich alleine. Das heißt, das ist eine sehr gebende Rolle, also vom Grundgedanken her, und keine nehmende Rolle. Was aus meiner Sicht im Moment halt im Zuge dieses Transformationswunsches halt nicht zueinander geht. Nochmal mein letztes Plädoyer für die Supervision.
Das sind auch schon fast schöne Schlussworte in diese Richtung. Ich glaube, es sind ein paar spannende Thesen, ein paar spannende Fragen mit dabei, die wir wahrscheinlich zu zweit in der Gänze und der Tiefe auch gar nicht alleine beantworten können, warum das dann in Organisationen immer so ist. Ich hoffe, falls ihr da draußen diesen Podcast jetzt gehört oder diese Folge gerade gehört habt und euch mal fragt, hey, da haben die beiden recht, da hat die Susanne total recht, ich sollte mal viel mehr in so eine Reflexionsphase auch reingehen. Oder wird denn wirklich an alle Mitarbeitenden gedacht und wird denn vor allem auch an die Leute gedacht, die an andere Leute denken? Weil darum ging es ja eben auch gerade, ne? Also wer denkt denn an die, die an andere denken? Dann nehmt diese Frage doch mal mit und beschäftigt euch doch mal ein bisschen mit dem Thema Supervision. Oder geht doch einfach mal auf die Susanne zu und fragt sie doch einmal, die kann euch da ganz bestimmt helfen. Vielleicht nochmal so ein bisschen abschließend. Du hattest vorhin so diese Metapher genannt, nicht jeder gute Spieler ist ein guter Trainer oder andersherum. Ich glaube, auch bei den Scrum Mastern gibt es gute Scrum Master, es gibt schlechte Scrum Master, wie das in jeder Rolle so ist. Und ich glaube, wir brauchen mehr gute Scrum Master, die mit sehr gutem Beispiel vorangehen, die sich privat sehr stark auch weiterbilden und genau in diese Richtung auch gehen und das einfordern in Organisationen. Und ja, ich glaube, wie du es auch angedeutet hast, niemand wird in einem Unternehmen bleiben, wo es ihm schlecht geht. Dafür werden viel zu viele Scrum Master auch in vielen Organisationen gesucht, dann sucht man sich einen anderen Job, wo man viel besser und vielleicht auch für sich persönlich besser wirken kann und einem auch noch es menschlich einem gut geht. Das heißt, vielleicht auch ein Appell an euch da draußen, geht nicht so schlecht mit euren Mitarbeitenden um, sondern schaut, dass es denen gut geht und versucht dort auch Richtung moderne Arbeitsmethoden einfach euch zu überlegen, was kann ich tun, was kann ich für Rahmenparameter schaffen, wie kann ich auf alle draufschauen, weil wie Susanne es schon am Anfang gesagt hat, die Menschen arbeiten hier in der Organisation und Menschen arbeiten mit Menschen zusammen und da müssen wir einfach schauen, wie wir das hinkriegen und ja, Kommunikation, draufschauen, reflektieren ist eine Lösung dafür.
Ja, das ist natürlich so, dass ich das immer super schade finde, wenn ich im Grunde über einen Mangel spreche. Ja? Ich rede darüber, dass es Supervision einfach noch nicht für jeden gibt. Und in der sozialen Arbeit ist es halt vollkommen normaler Standard. Das heißt, wenn man eine Stellenplatzbeschreibung sieht, dann sieht man halt so und so viele Tage Urlaub und das und das und das und regelmäßige Supervision. Das ist so, also der Standard so. Und wenn ich als Sozialpädagogin nicht zur Supervision gehe, bin ich eine schlechte Sozialpädagogin. So, das ist so dieser Anspruch. So. Jetzt haben wir natürlich darüber geredet, dass wir in der Wirtschaft dann noch nicht sind. Jetzt ist es aber so, dass jeder von euch, die das jetzt gerade hören, mit Supervision heute anfangen kann. Und zwar mit Selbstsupervision, mit Intrasupervision. Das heißt, in dem Moment, wo es vielleicht noch keinen gibt, der in irgendeiner Art und Weise mir Raum und Zeit gibt, dann kann ich das selber tun und selber gucken, wie geht es mir gerade. Kleiner Mini-Hack. Wenn ich nicht weiß, wie es mir geht, rufe ich auf der Mailbox an, warte 5 Minuten und höre es mir wieder an. Und dann höre ich mit ein bisschen Zeit und mit einer Reflexionsmöglichkeit meine eigene Stimme und kann danach vielleicht ein bisschen besser einschätzen, wie es mir geht. Nur so als Idee. Ansonsten gibt es unglaublich viele tolle Bodyhacks, die es mir ermöglichen, innerhalb kürzester Zeit wieder in meinen Körper zu kommen oder dafür zu sorgen, dass es mir irgendwie gut geht. Und regelmäßige Selbstsupervisionen ist definitiv der erste Minimal Product, ja, der geht. Und der geht jetzt auch schon sofort. In dem Moment, wo ich zum Beispiel am Ende des Tages mich frage, was war für mich heute das Beste am Arbeitstag, mache ich auch eine Supervision mit mir selber. Und ich glaube, dass das etwas ist, was halt möglich ist, was erstmal nur Zeit kostet, aber jetzt in der Regel irgendwie keine anderen finanziellen Ressourcen auffrisst. Und was vor allem mich in meiner Rolle als Coach, als Scrum Master oder was auch immer, stärkt. Und weil ich mir einfach selber dann wichtig bin und es nicht ums Team geht, sondern darum, mein eigenes Werkzeug zu schärfen, meine eigenen Ressourcen in den Mittelpunkt zu stellen, weil ich bin mein eigenes Werkzeug. Also wenn ich keine Stimme habe, kann ich nicht arbeiten. Und wenn ich gerade ganz durcheinander bin, kann ich auch nicht arbeiten. Das heißt, ich habe mich selbst immer wieder dabei und daher bin ich ein großer Freund davon, mit sich selbst echt gut zu sein.
Das sind doch schöne Schlussworte, mit sich selbst gut zu sein, auch ab und zu mal zu reflektieren, am Ende des Tages auf dem Weg nach Hause vielleicht mal zu fragen, war das ein guter Tag? Ging es mir heute gut? Ging es mir heute Morgen besser, als es mir jetzt geht? Ist es vielleicht andersherum? Woran lag das? Vielleicht mal ein kleines Tagebuch führen oder, wie du es auch gesagt hast, finde ich total tollen Trick, einfach mal auf die Mailbox zu sprechen. Ich weiß, der Martin Sabbert bei uns hat eine Zeit lang auch immer so kleine Sprachnachrichten gemacht oder so ein Mini-Tagebuch geführt oder macht er, glaube ich, heute noch, wo er einfach auch nochmal so reflektiert, was war das für ein Tag? Habe ich heute eine Wirkung erzielt? Wie ging es mir heute? Und ich weiß nicht genau, was er reinschreibt, wir hatten nur mal so drüber gesprochen, aber der schreibt dann auch rein, dass heute ein Misttag war, wenn es ihm dann auch schlecht ging oder er heute nicht wirken konnte oder er total abgelenkt wurde und sich total ausgelaugt fühlt und dann überlegt er auch, was er sozusagen direkt ändern kann, abends Zeit mit der Familie zu verbringen, nächsten Tag eine Stunde später auf die Arbeit zu gehen, Sport zu machen etc., um da auch so ein bisschen entgegenzuwirken. Das ist jetzt sehr Einzelbetrachtungsebene, aber das kann man natürlich alles wieder größer fassen und natürlich auch regelmäßig in das Team oder in die ganze Organisation reinbringen.
Absolut, genau. In erster Linie, ich meine, für alle die halt in irgendeiner Art und Weise sagen können, ich kann jetzt Supervision einfordern, fordert es ein, fordert es regelmäßig ein, ohne Handlungsanlass und auch ohne Reporting-Funktion und aus meiner Sicht jemanden externes, damit jemand einen frischen Wind und frischen Blick rein hat und habt dabei kein schlechtes Gewissen. Glaubt nicht, dass ihr das braucht, weil ihr einen schlechten Job macht. Nee, das kriegt man, wenn man einen guten Job macht. Und das und dafür muss man sich auch nicht rechtfertigen. Und ich bin mir sicher, dass wir dahin kommen werden, dass das Teil des Qualitätsmanagements ist in diesem Bereich.
Dem kann ich nur zustimmen. Susanne, vielen herzlichen Dank für die vielen Eindrücke, für die vielen Worte und für die vielen Ideen und Anregungen und Thesen und Theorien, die auch da drin steckten. Ich hoffe, ihr da draußen habt wieder mal was mitgenommen. Wenn ihr euch mit dem Thema Supervision schon beschäftigt habt, dann würde die Susanne und ich mich total freuen, wenn ihr uns davon berichtet. Schreibt uns dazu gerne beide einfach auf LinkedIn an. Die Profile werden wir in den Shownotes verlinken. Ansonsten könnt ihr auch gerne einfach an modernwork@seibert.group schreiben und uns eine E-Mail schicken und diese Erfahrung teilen. Oder wenn ihr einmal Lust habt, selbst in dem Podcast hier mit dabei zu sein, würde ich mich auch total freuen, wenn ihr euch meldet. Und wenn ihr das Thema Supervision ausprobieren wollt, dann meldet euch sehr gerne bei der Susanne. Die wird euch da helfen, weil sie ganz am Anfang ja gesagt hat, dass sie euch da begleitet. Ich kann nur sagen, recht herzlichen Dank und ich würde sagen, noch einen schönen Tag euch allen.
Danke für den Austausch. Hat mir große Freude bereitet.
Danke. Tschüss.
Tschüss.